Hallo.
Hier sind Tanja.
Und Matze.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
Aktenzeichen XY Special Nummer 3 ist das jetzt schon, ne?
Ja.
Ja. Ja, wir kommen mal wieder unverhofft, aber dann dafür oft, jetzt mit einer Sonderausgabe. Und Tanja, viel positive Resonanz auf unsere Aktenzeichen XY-Folgen.
Hat uns sehr gefreut.
Ja, und deswegen machen wir da jetzt gleich mal, knüpfen wir da gleich mal an, sag ich mal so. Und als erstes wollte ich dich mal fragen, hattest du eigentlich mal so wirklich ein gefährliches Erlebnis, was so Überfall oder Angriff auf dich angeht?
Nee, zum Glück nicht.
Noch nie gehabt?
Nee.
Also ich kann sagen, ich hatte nicht wirklich ein unverschuldetes Erlebnis, allerdings ein verschuldetes. Und zwar, da war ich, glaube ich, 19 oder 18 und da habe ich mich vor so einer Kneipe, da standen so 20 Harleys, also so eine Motorräder, und da habe ich mich auf ein Motorrad draufgesetzt.
Oh, du bist aber mutig.
Ja, weil wir ein Foto machen wollten. Und in dem Moment kamen da so, ich glaube, 4, 5 Rocker raus. Also, aber richtige Rocker, ne? Also, die so richtig so mit so einer Kutte, also so einer Jeansjacke, da stand denn hinten noch was drauf. Mm. Und die waren auch ziemlich gefährlich. Und ich bin dann so runter von diesem Motorrad.
Von deren Motorrad, ja.
Wie bitte?
Von deren Motorrad.
Ja, von deren Motorrad. Ja. Und ja, und angefangen zu laufen. Mein Freund, der das da so fotografiert, oder der es fotografieren wollte, den haben sie so zur Seite geschubst und hinter mir hergelaufen.
Oh.
Ich hatte richtig Angst gehabt. Also, also richtig Angst. Und irgendwie habe ich es dann auch geschafft, dass ich denen entkommen bin. Aber ich bin dann in so eine große Mülltonne reingesprungen. Also ich habe die aufgemacht, habe mich
wirklich
da rein und habe die zugemacht. Ja, wirklich. Und habe die zugemacht und saß da fast eine Stunde drin und habe mir mal vorgestellt, die, vielleicht stehen die jetzt davor und warten einfach nur, dass ich da rauskomme.
Oh nein.
Also jetzt weiß man mal so, wenn jemand verfolgt wird, was das für ein Gefühl ist. Ja, und als ich dann rauskam, waren sie wirklich verschwunden.
Ein Glück, weil das war ja eine wirklich gefährliche Situation, muss man sagen.
Und apropos verschwunden, da möchte ich gleich zu meinem ersten mysteriösen Fall überleiten. Und zwar, ein Pärchen sitzt gemeinsam am Frühstückstisch. Es ist der 19. Mai 2019. Die Stimmung ist ausgelassen. Petra Schetters schenkt den Kaffee ein. Ihr Mann blättert in der Tageszeitung und im Hintergrund läuft das Radio. Beide haben sich vorgenommen, im Anschluss einkaufen zu gehen und nachmittags noch einmal zum Friedhof. Als sie dann vom Einkaufen zurück sind, bereitet Petra das Mittagessen vor, bevor dann beide zum Friedhof gehen wollten. Der Ehemann hat sich dann nochmal hingelegt und ist dabei eingeschlafen. Und das Merkwürdige, trotz dass beide ja gemeinsam zum Friedhof gehen wollten, war die Ehefrau verschwunden. Der Ehemann...
Das heißt also, er ist aufgewacht?
Ja.
Und hat dann gemerkt, dass sie weg ist.
Genau. Und der Ehemann findet einen Zettel auf dem Tisch, auf dem Petra schrieb, dass sie schon vorgegangen sei. Und neben dem Zettel lag auch ihr Handy. Somit konnte der Ehemann sie auch nicht anrufen. Und der Mann machte sich nun auch auf den Weg zum Friedhof, aber Petra war nirgends zu sehen. Sie muss aber da gewesen sein, denn am Grab wurde eine Kerze angezündet. Nun war der Ehemann etwas beunruhigt und ging den gleichen Weg wieder nach Hause, mit der Hoffnung, dass seine Frau einen anderen Weg genommen hat und sie sich dann einfach nur verfehlt haben. Und zu Hause angekommen lag der Zettel und auch das Handy von Petra noch so da, wie er es hinterlassen hat. Er telefonierte Freundinnen und Freunde ab. Es verging eine ganze Weile, bis er zum Entschluss kam, seine Frau als vermisst zu melden. Und bereits kurze Zeit später wurde im großen Stil nach Petra gesucht. Auch Suchhunde wurden eingesetzt und tatsächlich konnten die Hunde eine Spur bis zum Rhein-Herne-Kanal aufnehmen. Was war mit Petra geschehen? Alle rechneten mit dem Schlimmsten. Eine große Tauchaktion wurde eingeleitet. Auch Sonarboote suchten den Kanal ab. Erfolglos. Und bis heute stellt sich die Frage, wo ist Petra Schetters? Fiel sie einem Verbrechen zum Opfer? Starb sie durch einen Unfall? Und bis heute ist die Polizei in diesem Fall nicht weitergekommen. 2021 wurde der Fall bei XY ausgestrahlt und brachte bis heute keinen Erfolg. Ja, Tanja, das ist doch irgendwie schlimm, gerade für Angehörige, wenn man nicht weiß, was mit einer nahestehenden Person geschehen ist.
Ja, das finde ich ganz, ganz schlimm.
Ja, ne? Und meist wachen ja die Angehörigen dann mit dem Gedanken auf und gehen auch mit dem Gedanken ins Bett. Sicherlich geht es der Mutter von Lars Mittag so, wo der Sohn ja in Bulgarien verschwand.
Ja.
Oder wovon ich ja auch mal berichtete, von diesem Rentner Paul Schulze. Sagt dir der noch was?
Der sagt mir noch was.
Der nach der Heimfahrt sich von seiner Frau getrennt hatte, um einen anderen Weg zu fahren. Ja. Und das fand ich auch so tragisch, da ja beide schon weit über 70 waren. Und wobei hier die Polizei davon ausgeht, dass Paul Schulze bereits tot ist, da er einen Herzschrittmacher trug und dieser nach so langer Zeit neue Batterien benötigt hätte. Schon krass.
Ja.
Und weißt du, wer hier in Hamburg auch lange Zeit verschwunden war?
Ja, Nadel.
Ja, genau. Wusstest du das?
Ja, das habe ich mitbekommen.
Und das fand ich halt auch so krass. Ich hatte noch einen Tag vorher mit einem Freund beim Kaffeetrinken darüber gesprochen, was Nadel eigentlich macht. Hm. Und einen Tag später habe ich in der Zeitung gelesen, dass Nadel halt verschwunden ist, ja. Dass sich Freunde an die Bild-Zeitung gewandt haben, um das zu melden. Und kurze Zeit später haben sich tatsächlich Passanten wiederum bei der Bild-Zeitung gemeldet und ihr mitgeteilt, dass sie Nadel gesehen haben. Ja. In Winterhude. Also es ist ein Stadtteil von Hamburg. Ich weiß, dass sie am Mittelweg in einem Hotel wohnt, aber da ist sie halt lange nicht mehr aufgetaucht.
Ja, und dann hat sich Nadel selbst ja auch mittlerweile gemeldet und hat in einem Telefonat gesagt, dass sie sich ganz bewusst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat und dass sie sich verfolgt und bedroht fühlen würde. Und zwar exakt von dem Freund, der sich da an die Öffentlichkeit gewandt hat.
Krass. Ja, aber dann gibt es ja auch mal Fälle, die mal so in diesem Falle ja dann wieder positiv eher zu betrachten sind.
Genau.
Ja, Tanja, aber bei dir gibt es doch eine Sache, die fand ich immer so gruselig. Mhm. In deinen früheren Jobs bist du ja viel durch Deutschland gefahren.
Ja.
Und das habe ich mir mal so vorgestellt, weil das hat mir mal erzählt, da wurden ja immer für dich auch Hotels gebucht.
Ja.
Und dann bist du ja auch so im Osten unterwegs gewesen.
Mhm.
Und dann musstest du auch in so ein abgelegenes Hotel fahren, wo kein, noch nicht mal eine Rezeption war, wo du irgendwie einen Schlüssel hattest oder wie war das?
Ja.
Erzähl mal.
Die Geschichte habe ich letztens auch einer Freundin erzählt.
Guck
witzig,
mal,
dass du das gerade ansprichst. Und zwar war das so ein ganz abgelegenes Hotel und das hatten die mir extra gebucht, weil die meinten, da kann man so schön runterkommen. Aber ich bin dann so wirklich mitten in so ein Waldgebiet gefahren und dann stand da so eine alte, verlassene Villa. So mitten im Wald.
Und das war ein Hotel?
Und das war umfunktioniert mittlerweile zum Hotel. Und was ich nicht wusste, ist, dass es da keine richtige Rezeption gab. Und ich kam da dort an und stand vor einer, müsst ihr euch vorstellen, eine ganz normale Villa. Da kommt man ja auch nicht einfach rein. Da steht man ja auch erstmal vor verschlossener Tür.
Ja.
Und dann habe ich da angerufen. Und dann haben die gesagt, ich soll da so ums Eck gehen. Und da war da so ein Schlüsseltresor. Und da musste ich dann die Nummer eingeben. Und dann habe ich da eben diesen Schlüssel bekommen.
Ja.
Und dann bin ich halt in ein ganz normales Haus, was umfunktioniert war zu einem Hotel.
Was alleine steht im Wald.
Was alleine steht im Wald. Das heißt, es war eben eine riesige Villa. Es war total ruhig.
Waren denn da noch andere Gäste?
Ja, guck mal, ich wusste gar nicht, soll ich das jetzt besser oder schlechter finden, wenn da noch andere Gäste sind?
Oh, so ein Psychopath.
Also was macht mir mehr Angst?
Ja.
Es war beides schrecklich. Auf jeden Fall, es war total unheimlich. Ich bin da erstmal reingekommen, es war ja dunkel. Also
ja.
Das war auch noch nicht modernisiert. Du musstest da wirklich den Lichtschalter anmachen. Da war kein Bewegungsmelder oder so.
Mhm.
Das heißt, du hattest auch immer nur in kleinen Bereichen Licht. Ich bin dann da einfach die Treppen hoch, habe mein Zimmer gesucht und ich kann nur sagen, weder an dem Abend, als ich angekommen bin, noch am nächsten Tag ist mir auch nur eine Menschenseele begegnet.
Oh, gruselig.
Und ich bin ganz ehrlich, ich habe die Tür abgeschlossen und ich habe noch einen Stuhl davor gestellt. Ich habe wirklich Angst gehabt.
Und der macht mir ja meistens sowas, dann zieht man sich noch die Decke über den Kopf, was ja im Prinzip gar nichts bringen würde. Ne?
Nee, und man muss auch sagen, am nächsten Tag, da war Sonne und es war hell und da sah das alles total schön aus eigentlich.
Ja.
Aber an dem Abend, das war wirklich ganz, ganz gruselig.
Ich wäre da, glaube ich, nicht reingegangen, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Heute würde ich das, glaube ich, auch nicht mehr machen.
Mann bin, ich bin da echt schissig, was sowas angeht.
Ich würde es heute auch nicht mehr machen.
Hm. Nee, ne?
Nee.
Okay, gut. Tanja, aber dann kommen wir jetzt mal zu deinem XY-Fall. Gelöst oder ungelöst?
Er ist gelöst. Die Geschichte startet am 19.12.1991. Da steigt ein sehr übergewichtiger Mann in ein Taxi, lässt sich zur Sparkasse in Nürnberg fahren, geht an Schalter 2, zieht eine Pistole und bedroht die Bankmitarbeiter und fordert ihr gesamtes Geld, Devisen, Schweizer Franken, alles, was sie da haben. Er bekommt das, geht zurück ins Taxi, bedroht den Taxifahrer und lässt sich ein paar Straßen weiter absetzen und verschwindet. Die Polizei hat erstmal absolut keine Anhaltspunkte. Sie kommen einfach nicht weiter und wenden sich irgendwann an Aktenzeichen XY.
Also ich finde ja schon diese Vorstellung krass, sich eine Taxi zu nehmen und dann einen Banküberfall zu machen und dann mit der Taxi wieder weiterzufahren.
Das ist mutig, ne?
Ja.
Ja, fand ich auch. Vor allen Dingen, wenn man ja auch äußerlich relativ auffällig ist, denn die Zeugen haben den Mann als wirklich sehr groß und sehr übergewichtig beschrieben.
Ja, da gibt es ja nicht so viele von, ne? Vor allem nicht in der Ecke, das muss man ja auch wieder alles runterrechnen.
Genau. Am 10.04.1992 kommt der Fall bei Aktenzeichen XY. Und es wird ein Foto veröffentlicht vom Tatort. Das heißt, in dem Moment, wo der Täter an dem Schalter stand, wurde ein Foto von der Überwachungskamera gemacht. Und dieses Foto, schwarz-weiß, der Mann trägt einen Hut, aber sein Gesicht ist von der Seite zu erkennen. Dieses Foto wird eben in der Sendung veröffentlicht. Aktenzeichen XY guckt an dem Abend ein Polizist aus Schweinfurt. Und er sagt sofort, den Mann kenne ich. Er ruft also bei Aktenzeichen XY an und geht zur Polizei und zeigt Donald Stelwag an. Donald beteuert seine Unschuld, kommt trotzdem in U-Haft, denn er hat auch vergleichbare Straftaten in der Vergangenheit begangen. Er saß schon mehrmals in Haft wegen Betrug, Erpressung, Handel mit Betäubungsmitteln und hatte insgesamt auch, was seine Gesundheit angeht, ein hartes Schicksal. Er hatte mehrere Tumore, später hat er noch Diabetes bekommen. Die Tumore hatten die Ärzte versucht, durch die Nase zu operieren. Dabei wurde sein Auge verletzt und er war gezwungen, Cortison zu nehmen. Und durch diese Medikamente hat er stark zugenommen. Sein äußeres Erscheinungsbild war somit sehr auffällig. Er war sehr groß und sehr übergewichtig, an die 200 Kilo.
Das ist ja schon sehr auffällig, ne?
Ja. Und die Zeugen identifizierten ihn. Nicht alle. Manche waren sich unsicher. Aber er saß dann relativ lange in U-Haft und als es zum Prozess kam, gab es ein Gutachten. Und der Gutachter sagte, dass anhand der Ohren einwandfrei die Identität bestätigt werden kann. Ich hatte ja schon gesagt, das Foto war relativ klar. Mhm. Und man sah ihn von der Seite, das heißt, man sah auch das Ohr.
Die sind ja oft nicht so klar, die Bilder. Manchmal sind die ja wirklich recht matschig.
Ja, aber die waren okay. Und der Gutachter hat eben gesagt, dieses Ohr ist unverwechselbar und das ist wie ein Fingerabdruck aus seiner Perspektive. Somit wurde Donald schuldig gesprochen zu 8 Jahren in Haft. 6 davon musste er in Einzelhaft verbringen, weil er ein sogenannter Tatleugner war und deswegen eben noch mehr bestraft werden sollte. Er durfte keinen sozialen Betätigungen nachgehen, er durfte in Haft keinen Beruf auswählen und ihm wurde mehrfach die Bewährung angeboten, allerdings nur, wenn er seine Schuld eingesteht. Das hat er aber nicht gemacht. Und so musste er eben bis zum 14.02.2001 in Haft verbleiben und kam dann frei.
Und war er das denn letztendlich?
Nein.
Oh Gott, der saß die ganze Zeit unschuldig.
In dem Fall saß er tatsächlich unschuldig. Ganz kurze Zeit, nachdem er freigelassen wurde, wurde Frank Michael G. von einem Kollegen angeschwärzt wegen eines anderen Bankraubs. Und da dieser Bankraub relativ ähnlich durchgeführt wurde und er auch mit dem Taxi zu dieser Bank gefahren war, haben die Polizisten einen Fingerabdruck, den sie am Tatort gefunden hatten, mit dem von Frank Michael G. verglichen. Und kurz danach hat er das auch gestanden, dass er eben diesen Bankraub, für den der Donald im Gefängnis saß, begangen hatte.
Aber krass, dass sie das denn doch nochmal gemacht haben. Dann heißt, sie waren sich ja denn doch nicht so sicher, sonst hätten sie es ja gar nicht mehr gemacht, diesen Fingerabdruck verglichen.
Dadurch, dass die beiden sich so ähnlich sahen, genau.
Sind sie der Spur denn doch nochmal nachgegangen?
Ja. Was ich aber tragisch finde, denn sie hatten ja einen Fingerabdruck und der Fingerabdruck stimmte ja nicht mit dem von Donald überein.
Aber was ich da nicht verstehe, wenn sie den damals verglichen haben, den Fingerabdruck, und der nicht der gleiche war, dass sie den dann trotzdem verhaftet haben, den Donald.
Genau. Und es gab 8 Zeugen, die bestätigt haben, dass Donald 350 Kilometer entfernt von der Bank sich zu dem Zeitpunkt aufgehalten hat. Unter anderem der Geschäftsführer des Hotels, in dem er seiner Aussage nach übernachtet hatte. Und es gab eben diesen Fingerabdruck, der nicht zu ihm passte. Und Nichtsdestotrotz wurde er schuldig gesprochen aufgrund des Gutachtens. Und das war eben auch das, wogegen der Donald dann vorgegangen ist. Er ist natürlich nochmal, hat diesen ganzen Fall nochmal aufgerollt. Er hat eine Entschädigungssumme erhalten.
Ja, die ist sehr lachhaft, ne?
Es ist lachhaft, 20 D-Mark pro Tag in Haft. Er hat dann den Gutachter verklagt und wie sich herausstellte, hatte der schon in zwei anderen Fällen falsche Urteile gefällt. Und er musste dem Donald 150.000 D-Mark als Entschädigungssumme zahlen. Ihm bringt das in Anführungsstrichen jetzt alles nichts. Ihm geht es körperlich sehr, sehr schlecht. Er ist erwerbsunfähig, er ist bettlägerig. Er wird von einem Freund gepflegt und er sagt selber, dass er sich manchmal wundert, warum er überhaupt noch am Leben ist. Er war noch in andere Straftaten vielleicht involviert, unter anderem den relativ bekannten Goldraub, für den der Rapper Khatar verhaftet wurde. Hier wurde er allerdings als verhandlungs- und haftunfähig eingestuft, sodass ihm hier jetzt nichts mehr droht. Aber ihm geht es, wie gesagt, gesundheitlich einfach auch sehr, sehr schlecht. Und nachdem ich diesen Fall recherchiert hatte, habe ich gesehen, dass es auch dazu eine Netflix-Doku gibt, die nennt sich Big Mac. Falls ihr da weiteres Interesse an dem Fall habt, könnt ihr euch die ja angucken.
Ja, Tanja, dann komme ich jetzt nochmal zum, also für mich eigentlich ein richtig krasser Fall. Als ich ihn das erste Mal gehört habe, habe ich richtig Gänsehaut gekriegt, weil das ist schon so ein bisschen, ja, ich erzähle es jetzt einfach mal. Wir befinden uns in Hannover im Jahr 2011. In meinem Fall geht es um den Familienvater Christoph Bulwin, zum Tatzeitpunkt 40 Jahre alt, zwei Kinder. Und zwar Christoph Bulwin fährt täglich ca. 50 Kilometer mit seinem Auto von Celle zu seiner Arbeitsstelle nach Hannover. Und genau bei seiner Arbeitsstelle macht im Späteren eine Zeugin eine sehr wichtige Aussage. Christoph arbeitet übrigens, oder ich muss leider sagen, arbeitete als Softwareentwickler bei der Industriegewerkschaft Bergbau in Hannover. Und diese Frau, eine Hundebesitzerin, ihr ist ein Mann aufgefallen, der fast täglich am Hinterausgang der Firma stand und den Ausgang beobachtete. Das hat sie immer beobachtet, als sie mit ihrem Hund halt Gassi ging. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um den späteren Mörder gehandelt hat. Und am 15. Juli 2011, circa zwei Monate später, kommt es dann zu folgender Situation. Christoph verlässt nach Arbeitsende gegen 16 Uhr die Firma durch den erwähnten Hinterausgang. Feige von hinten nähert sich der Täter, Christoph, mit einem Schirm. Dann hebt er den Schirm an und sticht Christoph mit der Schirmspitze ins Gesäß. Und vorne an der Schirmspitze befand sich eine Spritze. Ist das nicht gruselig?
Ja.
Und wenn du vor allen Dingen unfreiwillig eine Injektion erhältst und du nicht weißt, was da drin war.
Ja, absoluter Horror.
Ist richtig krass, ne? Und der Mann will flüchten, aber Christoph kann ihn stoppen und die Spritzenkonstruktion abreißen. Der Täter konnte sich allerdings befreien und flüchten. Im Anschluss hat Christoph den Notruf gerufen und ist ins Krankenhaus gebracht und untersucht worden. Ihm war das natürlich jetzt auch alles suspekt. Und nun noch das Beunruhigendere. Die Tests, die durchgeführt wurden, lieferten kein Ergebnis.
Das heißt, man wusste nicht, was ihm da gespritzt wurde.
Genau. Das geht nur mit aufwendigen Verfahren und die dauern natürlich an. Nun hat Christoph natürlich auch Angst, dass er gegebenenfalls das HI-Virus injiziert bekam und nahm prophylaktisch ein Medikament ein, übrigens auch seine Frau. Das musste er wegen Nebenwirkungen aber wieder absetzen. Und dann wird die Sache noch schlimmer. Circa eine Woche später fühlt er sich krass unwohl und kommt erneut ins Krankenhaus. Und bei den Untersuchungen wird festgestellt, dass Christoph erhöhte Entzündungswerte im Körper hat und der Körper gegen irgendetwas ankämpft und die Ärzte weiterhin ratlos. Und da stelle ich mir jetzt noch richtig schlimm vor, wenn du da irgendwas hast und dir kein Arzt sagen kann, was du hast.
Ja, und du weißt ja, dass es höchstwahrscheinlich damit zu tun hat, was dir vor einer Woche passiert ist, was ja so schon schlimm genug ist.
Genau. Auch die Auswertung der Substanz im Labor liegen immer noch nicht vor. Eine weitere Woche vergeht und es wird noch schlimmer. Jetzt kommt noch starkes Jucken am ganzen Körper hinzu. Dann steigert sich das Ganze weiter Und zu dem Jucken kommt nun auch noch starkes Brennen am ganzen Körper. Teilweise schält sich die Haut ab. Das Ganze zieht sich bis Anfang September hin, wo die Ärzte zum Entschluss kommen, Christoph in ein künstliches Koma zu versetzen. Und dann kommen sie auch endlich auf die Ursache, was Christoph gespritzt wurde. Es handelte sich um eine Quecksilbermischung. Im Blut wurde ein um das 1000-fach erhöhte Quecksilberwert festgestellt. Und leider kam der Befund für eine Therapie zu spät. Ich verstehe auch irgendwie nicht, warum die Ärzte aufgrund dieser Anzeichen das nicht irgendwie früher erkannt haben.
Ja, das ist so oder auch generell, dass das über 2 Wochen dauert, bis man sowas untersucht hat im Labor.
8 Monate später verstarb Christoph infolge eines epileptischen Anfalls im Pflegeheim. Und das Krasse an diesem Fall ist, man weiß einfach nicht, warum Christoph sterben musste. Man fragt sich auch, ob der Familienvater vielleicht auch verwechselt wurde mit jemand anderem.
Ja, kann ja auch sein.
Und diese Art von Quecksilber war hochtoxisch. Also ein Laie kann das nicht so einfach herstellen. Ja. Da muss man sich schon sehr gut mit chemischen Stoffen auskennen. Und bei der XY-Sendung gab es auch einen Aufruf an das Publikum, ob sie Personen kennen würden, die mit der IGBCE, also der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie, negative Erfahrungen gemacht haben. Also vermutet man auch einen Racheanschlag.
Ja.
Und ich finde den Verdächtigen auch richtig auffällig. Also wenn der bei mir in der Nachbarschaft wohnen würde, Tanja, würde ich den sofort erkennen. Am Anfang erstmal nicht so. Der Verdächtige so zwischen 40 und 50, da gibt es natürlich viele. 1,75 bis 1,85 ist eigentlich auch so eine Durchschnittsgröße. Mhm. Schlank. Er soll dunkelblond oder hellbraune Haare haben. Aber was jetzt nun auffällig ist, seine Haut soll pockennarbrig und trocken sein. Und am Tattag hat er auf der rechten Wange ein braunes Pflaster getragen. Das kann er natürlich so zur Irritation drauf gehabt haben, aber wenn er nun wirklich ein da was hatte, weil er ja so trockene Haut hat, dass da irgendwas aufgekratzt war und er hatte dieses Pflaster, dann müsste das doch auch auffallen eigentlich.
Ja.
Dann trug er eine glänzende schwarze Jacke, hellblaue Jeans, eine Sonnenbrille und ein Basecap. Jedenfalls für mich ein ganz tragischer Fall und wirklich ein schlimmes Leid für diesen Christoph Bulwin, der ja quälend mit dieser Vergiftung zu kämpfen hatte.
Und ich würde ja denken, dass das was Persönliches war, weil...
Ja, irgendwie ja, ne?
Weil du willst ja in dem Moment genau diese Qual jemandem ganz bestimmten antun.
Hm. Ja, oder vielleicht hat er das auch als Muster genommen. Jetzt komme ich mal zu meinem KGB, denn der KGB, der hatte auch schon Spione damit getötet, mit dieser Schirmvariante. Vorne eine Spritze an den Schirm, aber dann nicht halt ins Gesäß, sondern in die Ferse. Dann fällt das noch weniger auf. Du kannst ja jemanden mit dem Stock beim Vorbeigehen so, oh, Entschuldigung.
Ja.
Dann würde der es gar nicht merken. Also jedenfalls ganz mysteriöser Fall. Sehr und der mysteriös. Ist leider bis heute auch immer noch nicht gelöst.
Da lässt du uns ja jetzt ein bisschen...
Ja, aber es ist eine spannende Geschichte irgendwie. Ja, ne? Das ist doch wirklich... Also, und damit beenden wir auch diese Folge heute. Es war ja sehr unterhaltsam. Und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei bei einer normalen Folge, wenn es wieder heißt Crime of Your Life.